nehme ich mal mit.
Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin moin und herzlich willkommen zu unserer 79. Folge von Das nehme ich mal mit. Wie geht's dir, Lasse?
Mir geht es gut. Es ist wieder eine gute Morgenfolge.
Du bist sehr laut.
Ja, das stimmt. Ich wollte, glaube ich, immer mal irgendwie, fand ich so cool, so Moderationsjobs im Fernsehen. Aber den ich mit Abstand am allerätzendsten fand, war Morgenshows. Also wenn man so früh aufstehen muss. Und jetzt nehmen wir einfach viel zu häufig früh morgens auf, ja. Amina. Wie sind wir dazu gekommen?
Wir sind dazu gekommen, weil wir in der Landtagswoche festgestellt haben, dass es Sinn macht, vor dem Landtag, also bevor Plenum losgeht um 10 Uhr, dann tatsächlich auch einfach aufzunehmen, weil wir eh beide im gleichen Haus sind und meistens die Themen sich aus der Sitzungswoche heraus ergeben.
Vielen Dank für die Erläuterung. Wie geht's dir?
Gar kein
dir?
Problem. Mir geht's ganz gut. Ich finde, es sind sehr anstrengende Tage und Wochen gewesen, aber das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Wir dürfen uns ja auch nicht wiederholen. Und ich habe mir tatsächlich letzte Woche auch mal unsere Folge angehört, weil meine kleine Schwester mir geschrieben hatte, dass ich ein... dass ich bekloppt bin,
ja.
Weil ich meinte, dass ich gerne mal im Kino auch einfach einschlafe.
Und das ist kontrovers gewesen.
Ja, total. Haben die Leute auch geschrieben.
Ja, ist die Gesellschaft noch nicht weit genug, um wirklich zu sagen, es ist in Ordnung. Also alleine ins Kino zu gehen, das scheint völlig Konsens zu sein, dass das gut ist. Aber im Kino auch mal genüsslich zu schlafen und sich dafür nicht schämen zu lassen, das scheint noch nicht so weit zu sein.
Total. Aber was mir eigentlich aufgefallen ist, neben dem Diss meiner kleinen Schwester, ist, dass ich extrem viel lache. Und zwar alle 3 Sekunden.
Ja, weil ich so witzig bin.
Ja, natürlich. Aber ich habe dazu auch ganz viele Nachrichten mal bekommen und die Leute meinen, ist ja lustig, du lachst immer so viel. Und dann habe ich es mir angehört und gedacht, okay, du lachst einfach die ganze Zeit. Das heißt, dieser Podcast sorgt auch für gute Stimmung bei mir und ich freue mich auch jedes Mal, wenn wir den aufnehmen. So, dann fangen wir mal direkt an mit dem ersten Thema und zwar Landtagswoche.
Jo.
Wir nehmen heute am Donnerstag auf, es ist
9:05 Uhr.
Und wir haben gestern schon die erste Sitzung gehabt, dieser Plenarwoche. Was war denn gestern das Wichtigste?
Das Wichtigste war die Debatte um Corona. Mhm. Also war mit Sicherheit der Teil, der am meisten Zeit auch eingenommen hat, der auch die meiste Aufmerksamkeit aufgenommen hat, weil die Inzidenzen sich deutlich verschlimmern, die Hospitalisierungsquoten sich verschlimmern. Also die Lage rund um Corona wieder sehr, sehr ernst ist in einem Stadium oder in einer Zeit, wo sie immer ernst war. Aber jetzt ist es gerade eben wieder von einer besonderen Bedeutung. Dazu gab es eine sehr ausführliche Debatte, eine sehr ausführliche Regierungserklärung von Daniel Günther. Und das hat mit Sicherheit den einen Schwerpunkt gebildet. Und den anderen Schwerpunkt, würde ich sagen, ist das Klimaschutzgesetz, welches gestern beschlossen wurde.
Genau, und gestern hatten wir ja auch nochmal, um nochmal zurück zu dem Corona-Punkt zu kommen, wir hatten irgendwie eine kontroverse Debatte, die ich nicht ganz verstanden habe, to be honest.
So ganz kam ich nicht mit.
Ja, also für euch einmal zum Hintergrund. Also es ist dann ja mal vom Ablauf her so, dass die unterschiedlichen Fraktionen dann hintereinander, meistens nach Stärke oder je nachdem, wer einen Antrag gestellt hat, darf dann auch immer zuerst reden bei so einer Debatte. Und dann hatte die SPD halt gesprochen und hatte dann halt sehr viel Kritik geäußert an der Regierungspolitik, aber gerade auch dezidiert an Daniel Günther. Und ich finde jetzt nicht, dass man als Oppositionsfraktion keine Kritik äußern darf oder kann an dem, was Regierung sozusagen tut. Aber wenn die Kritik so ein bisschen wenig Hand und Fuß hat, dann ist es ein bisschen unglaubwürdig, würde ich behaupten. Für den Hintergrund in den letzten Monaten, seitdem es diese Pandemie gibt, haben wir, und ich glaube, es ist auch nicht unüblich, fast als gesamtes Parlament immer eigentlich gemeinsam Beschlüsse gefasst. Und die Landesregierung hat auch immer mit den Fraktionsvorsitzenden der Fraktion im Landtag vertretenen Parteien sozusagen ganz oft eng zusammengearbeitet und wir haben zusammen Beschlüsse gefasst, wir haben zusammen Haushalte beschlossen und so weiter. Geht auch nicht anders, weil wir immer eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Aber es war eigentlich immer ein sehr krasses Hand in Hand, weil man einfach gedacht hat, okay, man muss hier einfach gemeinsam für politische Lösungen sorgen. Und deswegen war dann sozusagen so ein bisschen die Kritik zurückgerichtet in den vergangenen Monaten nicht so ganz nachvollziehbar, die angetragen worden ist. Und das hat es irgendwie ein bisschen unglaubwürdig in der Debatte gemacht und man hatte den Eindruck, es geht einfach vor allem darum, Daniel Günther zu dissen. So.
Ja, ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, aber ich würde den vorigen Teil so irgendwie teilweise anders sehen, weil ich schon...
Kontroverse.
Ich habe schon den Eindruck, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition sehr lange gut funktioniert hat und insbesondere so lange auch sehr intensiv gepflegt wurde, wie wir auch die Opposition für Nachtragshaushalte brauchten, weil wir halt immer eine Zweidrittelmehrheit brauchen, um Kredite aufzunehmen. Das heißt, ohne die SPD ist es nicht möglich, Notkredite aufzunehmen. Da war die Zusammenarbeit sehr intensiv. Seitdem wir aber den letzten Nachtragshaushalt beschlossen haben, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es weniger wurde. Mhm. Auch in der Vorabinformation und so weiter. Ist aber auch irgendwo nachvollziehbar und vielleicht gar nicht so schlimm. Was ich aber wirklich eine quatschige Kritik fand, oder zumindest nicht ganz nachvollziehbar seitens der SPD, war dieser Ansatz, und das war für mich irgendwie der Kern der Kritik, dass sich ja ständig irgendwie die Lage verändert. Und da denke ich mir, naja, das ist kein Regierungsbeschluss. Dass die Lage heute eine andere ist als im Sommer, ist keine politische Entscheidung und auch durch politische Entscheidungen nicht final beeinflussbar, sondern das hat auch was mit Impfgeschehen oder auch mit Infektionsgeschehen zu tun, die nicht einfach per Gesetz veränderbar sind, wo auch sehr viel gesellschaftliche Verantwortung und so weiter auch mit reinkommt, schlichtweg. Und da als Vorwurf zu machen, ja, aber vor einem Monat haben Sie aber das ganz anders gesagt, ja, die Welt hat sich seitdem auch gedreht, was mit Sicherheit nicht klug ist. Und da fand ich die Äußerung von Daniel Günther auch wirklich nicht klug, dass er gesagt hat, es wird nie wieder einen Lockdown geben. Also diese absoluten Aussagen, es wird das nie wieder geben. Und so wie Jens Spahn vor einem Jahr gesagt hat, es wird die Friseure werden immer geöffnet sein. Ja, damit ist man bisher relativ gut auf die Schnauze geflogen.
Ja, ist man immer schlecht gefahren.
Und das sollte man lassen.
Total, aber da würde ich dir tatsächlich an zwei Punkten widersprechen. Das ist die kontroverseste Folge, die wir je hatten. Es stimmt total, das glaube ich, der Moment eingetreten ist, wo es wichtig war, wieder die Unterscheidung zu haben der unterschiedlichen Fraktionen und auch vor allem der unterschiedlichen Rollen von Opposition und regierungstragenden Fraktionen und Regierung sozusagen und überhaupt die Trennung von Parlament und Regierung. Gar keine Frage. Und das haben wir ja auch immer offen diskutiert, auch im Plenum. So, ne? Dass zum Beispiel dann der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende auch gesagt hat, in den ersten Monaten war es wichtig, aber wir werden unsere eigenen Vorschläge auch immer einbringen und diskutieren. Und das ist auch notwendig, weil wir halt sozusagen nicht selbst wenn eine Pandemie ist, sozusagen die Einheit nur vorne steht, aber man dann keinen Wettbewerb mehr um die besten Ideen hat, was ja eigentlich der Sinn von Demokratie ist, darum zu streiten, was die beste Idee ist, sozusagen. Und ich finde auch, hätte sie das an, die jetzige Fraktionsvorsitzende, hätte sie es an bestimmten Punkten auch genauso deutlich gemacht und genauso kritisiert. An der Stelle finde ich das irgendwie nicht sinnvoll, dass man es so und so gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, es war so eine Generalkritik. Und wenn man dann sich die Details angeguckt hat, der Debatte sozusagen, dass sie meinten, man hätte schon viel eher 2G zum Beispiel machen sollen. Und dann haben sie aber im vergangenen Monat oder vor zwei Monaten einen Antrag gestellt, wo sie 3G gefordert haben, dass die Kritik, die sie formuliert haben, noch nicht mal dem Anspruch ihrer eigenen Politik oder der Anträge, die sie eingebracht haben, entsprechen. Und das fand ich sozusagen so weird. Aber grundsätzlich verstehe ich total den Punkt, den du benannt hast. Und ich hatte noch einen zweiten Punkt, aber ich habe ihn jetzt vergessen.
Aber dieser Ansatz von unterschiedlichen Rollen, finde ich, ist auch so eine grundsätzliche Geschichte. Weil ja, unterschiedliche Rollen zwischen Opposition und Regierung bedeutet für mich aber in erster Linie unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Pflichten, Möglichkeiten, Verantwortung. Ja. Und nicht Rollen im Sinne eines Theaters.
Ja, ja.
Und das geht gerne durcheinander, weil man, glaube ich, für das Gleiche den Begriff Rollen verwendet. Aber es geht nicht darum, Opposition zu spielen aus Prinzip, sondern natürlich mit Alternativkonzepten aufzufahren. Die sollte man dann aber auch haben und nicht in so eine grundsatzgespielte Kritik reingrätschen. Ich glaube, das passiert gelegentlich.
Total.
Also allen Parteien. Ne? Also wir sehen das gerade auch, die CDU hat das sehr schnell gelernt.
Oh ja, das war auch ein sehr spannender Teil dieser Plenarsitzung.
Ja, weil Tobias Koch, der Fraktionsvorsitzende der CDU, hat sich da wahnsinnig aufgespielt. Der Typ, der hat einfach vor ein paar Monaten noch die Pandemie für beendet erklärt. Also auch ein spannender Take.
Ja, total, weil es ist ja auch so, dass, und das merkt man bei allen Parteien so, ne? Jetzt gerade, wo die CDU halt jetzt in der Opposition ist, im Bund, hier im Land aber regiert, sind sie in so einer Situation, wo sie es jetzt gerade nicht mehr kennen, komplett mächtig zu sein, im Sinne von auch zu wissen, okay, man stellt auch den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin dann, ne? Und das merkt man denen schon an und es ist halt schon so, dass ja, das glaube ich, was mit denen macht, sehr interessanterweise, wenn man seit 16 Jahren es gewohnt war, die stärkste Kraft sozusagen im Land zu sein. Und dass sich das jetzt verändert, das hat man auch in der Debatte gemerkt, wie dann auch so teilweise zum Beispiel der FDP-Fraktionsvorsitzende dann bei einem Debattenbeitrag von dem CDU-Fraktionsvorsitzenden nochmal reingehen wollte und was sagen wollte mit Blick auf die Ampelpolitik im Bund und so weiter. Hat er nicht zugelassen, die Frage, was man auch darf und auch okay ist und so, ne? Da hat man schon gedacht, okay, die Dynamik verändert sich hier schon ein Stück weit. Also es ist schon auch für euch nochmal interessant zu wissen, die Konstellation im Bund macht natürlich was mit den Konstellationen in den Bundesländern. Die einen kriegen eine aufgeplustertere Brust, die anderen sind ein bisschen, ja sag ich mal, nicht so glücklich über die Entwicklung, dann in Opposition zu sein.
da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen, welche Auswirkungen hat das auf ein Gremium, über das wir hier ein paar Mal schon gesprochen haben, welches wahnsinnig wichtig ist, aber immer unter dem oder viel unterm Radar läuft, und zwar den Bundesrat. Das wird in den nächsten Jahren wahnsinnig relevant werden. Aber ja, die Ampel ist ja nun auch gestern einen großen Schritt weitergekommen. Es wird alles irgendwie echter.
Das ist total wahr, aber wir sind natürlich noch nicht an dem Punkt, dass wir jetzt darüber sprechen, und du moderierst heute tatsächlich.
Nee, mache ich auch nicht, aber es wäre aber eine Wahnsinns-Überleitung.
Ja, total, du hattest schon wieder so ein Moderationsding, aber du musst dich heute einfach zurücklegen und einfach das passieren lassen, was ich hier heute moderiere. So, und zwar kommen wir zu unserer Kategorie. Das gebe ich mal mit.
Oh Gott.
Und die Frage ist wie folgt, Lasse. Wie werden besondere Neuigkeiten innerhalb der Partei weitergegeben und wie schafft ihr es, sie lange vor der Öffentlichkeit geheim zu halten?
Also, was
ist ein Geheimnis?
Ja, bei uns sind alle Sitzungen öffentlich. Nein, es ist wirklich so, dass man vielleicht ein, zwei Personen im näheren Umfeld hat, wo man sagt, okay, die sagen nichts weiter, denen kann man dann Dinge erzählen. Aber auch da sollte man sich schon nicht so hundertprozentig sicher sein. Ich glaube, wir beide erzählen, also vertrauen viel, dass die andere Person irgendwie dann nicht das direkt weitergibt, wenn es sozusagen eine Sperrfrist gibt.
Da werde ich gleich was zu sagen lassen.
Genau, aber die Kommunikationswege, wir hatten ja gestern einen Konflikt drum, aber die Kommunikationswege sind, würde ich sagen, also ich tue mich ein bisschen schwer, weil es ist auf der einen Seite eines der wichtigsten Teile, weil alle, und das ist glaube ich ein Kern vieler PolitikerInnen, wollen in erster Linie früher informiert sein als die Öffentlichkeit. Also dieses, das habe ich aus der Zeitung erfahren, ist ein Riesenproblem, und ich glaube, es ist noch schwieriger, diesem Anspruch zu genügen, seitdem alles immer online sofort verfügbar ist. Wenn ich gewusst hätte, so die Zeitung ist morgen da, dann schaffe ich bis dahin auch noch alle Leute zu informieren. Das ist nicht einfach zu regeln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du mit den Personen dann sprichst, dass es dann in der Zeitung landet, erhöht sich halt. Und somit wird der Zeitraum sozusagen, kondensiert sich selbst. Und das ist der Prozess, und das ist unheimlich schwierig. Ich würde sagen, das Beste ist, man geht wie in so einer Zwiebel vor, du hast erstmal die erste Schicht, da ist ein ganz kleiner Rahmen von oberster Führungsspitze. Dann kommt die nächste Schicht, da ist dann ein bisschen größerer Rahmen und wie nur Abgeordnete. Dann kommt meinetwegen der Parteirat und so weiter. Und das ist wiederum auch ein Trugschluss zu glauben, dass die Abgeordneten zwangsläufig verschwiegener wären als irgendwie ein Parteirat oder als Mitarbeiterin. Zumindest in Fraktionen. In Ministerien ist das teilweise anders. Da gibt es auch enge Kontakte zwischen Mitarbeiterinnen und JournalistInnen, weil sich natürlich auch JournalistInnen denken, jo, die Ministerin tauscht alle 4 oder 5 Jahre, aber so ein Abteilungsleiter bleibt da 20 Jahre. Der Kontakt ist vielleicht viel sinnvoller, der kriegt auch alles mit. Also auch sowas spielt dann rein. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber wie machst du das?
Ja, also erstens wollte ich dir widersprechen in dem Punkt, dass, dass du mir alles, dass wir uns vertrauen, Freunde, egal. Du erzählst mir nicht alles. Du erzählst mir manchmal Teile von vertraulichen Dingen und sagst dann, den Rest kannst du wirklich nicht erzählen. Und da habe ich das Gefühl, dass wir unsere Freundschaft unterschiedlich bewerten, weil ich erzähle dir alles. Und finde das dann auch schade, wenn du da dann immer eine Ausnahme machst bei mir. So viel zu dem Punkt. Zweiter Punkt, wie gehe ich insgesamt damit um? Noch eine Anekdote an der Stelle. Bei den Koalitionsverhandlungen meinte ein Kollege, wenn man möchte, dass etwas auf jeden Fall an die Öffentlichkeit gerät, dann schreib am besten drauf, vertraulich. So, weil dann ist sozusagen der Reiz so groß, eben sich wichtig zu fühlen und diese Information nach draußen zu tragen. Und ich glaube halt auch, es ist die Frage von Unterschied, was Öffentlichkeit angeht. Also es gibt Dinge, wenn Leute einen wirklich um Vertraulichkeit bitten, was eigentlich selbst betrifft, finde ich vor allem, dann finde ich, ist man nicht in der Situation, das selber zu entscheiden, ob man das anderen Leuten erzählt, sondern wenn jemand sagt, das darfst du wirklich niemandem erzählen, dann ist es für mich so und dann ist das auch sozusagen so der Punkt. Wenn es Dinge sind, die mich selbst, meine Person oder meine politische Arbeit oder sonst was betreffen, dann bin ich schon ein Mensch, der das so mit engen Freundinnen oder Familie oder sowas bespricht. Aber da, wo auch nicht das Risiko groß ist, okay, die laufen jetzt irgendwo hin und erzählen es jetzt irgendwie Leuten. Ich glaube, es ist immer viel eher, genau wie du auch selber meintest, die Frage von im politischen Umfeld eigentlich viel eher als im privaten.
Ja, und dann gibt es, finde ich, auch nochmal so eine Unterscheidung zwischen, gibt es irgendwie eine interessante News, die nicht zu früh rauskommen sollen, wie wer wird Spitzenkandidatin oder so. Und dann gibt es aber auch nochmal solche Teile, die einfach so beruflich vertraulich sind. Und da, da bin ich einfach super rigoros.
Ja, das
ist aber auch klar, weil wir uns damit tatsächlich strafbar machen, wenn wir vertrauliche Sachen.
Ich glaube, aber es geht auch tatsächlich, also genau, so habe ich die Frage auch verstanden. Genau, anderes, es gibt super viele Dinge in unserem Beruf als Abgeordnete, da wo wir Vertraulichkeit wahren müssen, wie du schon selber meintest. Aber es gibt ja sozusagen politische News, die interessant sind, so wie Spitzenkandidatur. Und das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel sozusagen. Das ist auch etwas, was mich gewundert hat, dass es so gut geklappt hat, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Also wir hatten ja in der Planung es eigentlich so ein bisschen später geplant, das rauszugeben mit der Spitzenkandidatur, aber waren schon auch so, dass wir uns als Grüne ein bisschen Zeit gelassen haben und auch überlegt haben, wie wollen wir es am besten machen. Aber konnten es dann auch selbst steuern ein Stück weit, auch wenn dann sozusagen diese plötzliche News da war, dass Jan Philipp wechselt nach Berlin zur Heinrich-Böll-Stiftung und dann gab es sozusagen die Situation, dass wir selber dann auch rausgegangen sind an dem Tag. Aber das ist für mich so ein klassisches Beispiel von, wie geht man mit sowas um. Und da muss man echt sagen, dass, also ich habe den Eindruck, dass wir in einem sehr vertrauenswürdigen Umfeld grünintern unterwegs sind. Also muss ich wirklich sagen, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich.
Ja, allerdings. Und auch bis vor kurzem in der Koalition. Mhm. Langsam merkt man, das bröckelt, diese Vertraulichkeit. Mhm. Aber auch in der Koalition war das lange Zeit sehr, sehr gut und in der Grünen-Fraktion tatsächlich haut das hin. Und da, ich glaube, vielleicht, weil es ja wirklich um Tipps geht, möglichst viel mündlich und nicht schriftlich machen. Das ist auch noch einfach grundsätzlich besser. Also in einer Videokonferenz, in einem Telefonat, in einem Gespräch ist immer besser, als bei Telegram oder Signal sich zu schreiben.
Da kann man nämlich Screenshots machen.
Genau, und weiterleiten.
Super, genau. Aber kommen wir jetzt zu dem Thema, was natürlich viele Leute gerade in dieser Woche beschäftigt. Seit gestern ist der Koalitionsvertrag online und damit auch die Verhandlungsergebnisse. Du hast in der Arbeitsgruppe Bildung mitgearbeitet, aber natürlich gibt es auch viele andere Themenbereiche, die interessant sind. Aber wir haben uns dazu entschieden, vor allem über die Themen zu sprechen, bei denen wir selbst mitverhandelt haben. Erzähl doch mal, was sind deine...
Zumindest heute, ne? Also ich wäre sehr dafür, dass wir vor dem, jetzt beginnt ja diese Mitgliederabstimmung auch in Grün.
Genau, das hätte ich heute gesagt.
Achso, hast du gesagt, okay, weil ich würde schon sagen, dass wir nochmal eine Folge zum generellen Koalitionsvertrag und zur Ampelkoalition und auch zum Kabinett machen.
Ja.
Ich habe den Bereich Bildung und Chancen für alle mitverhandelt. Wir haben ja so ein bisschen schon durchblicken lassen, wie das war, durften aber ja lange Zeit nicht sagen. Und ich muss wirklich sagen, es war gut, es hat extrem viel Spaß gemacht, es war natürlich unfassbar anstrengend, aber das ist auch erwartbar. Es hat aber vor allen Dingen auch richtig was gebracht. Also am Ende, wenn man sich dann den Text anguckt und er ist so, wie wir ihn verhandelt haben, jetzt im Koalitionsvertrag, da gab es keine Nachänderungen und so weiter, dann ist man da schon sehr froh drüber und auch ein kleines bisschen stolz. Ich will mal so ein paar Kleinigkeiten hervorheben, die irgendwie auch ich persönlich nochmal total wichtig fand. Das eine ist, dass wir im Bereich Ganztag, das ist einfach eine Frage von Bildungsgerechtigkeit, die Qualität stärken werden. Aber ich mache es ein bisschen konkreter.
Ja.
Es wird ein Startchancenprogramm geben. Dabei geht es um Schulen und um Schülerinnen, die es ein bisschen schwieriger haben. Da werden wir 4000 allgemein- und berufsbildende Schulen fördern und die Schülerinnen besonders stärken. Wir werden außerdem sowas, wie wir hier in Schleswig-Holstein haben, den Bildungsbonus, also Schulen in benachteiligten Regionen, besonders zu fördern. Das werden wir bundesweit machen. Das war eine meiner Hauptforderungen zur Landtagswahl 2017, das jetzt mitzuverhandeln, bundesweit auch hier wieder 4000 Schulen zu stärken. Das ist richtig gut, wo wir vor allen Dingen Stellen für zusätzliche schulische Sozialarbeit schaffen werden und so weiter. Der Digitalpakt, den kennen wir ja noch aus der letzten Legislatur, den werden wir neu aufsetzen, auch nochmal deutlich stärker aufsetzen. Das ist alles wunderbar. Ich komme jetzt aber einmal im Schnellverfahren zu den Teilen, die ich auch persönlich nochmal besonders stark, wo ich sozusagen die Verhandlungsführung hatte. Und da ist ganz hervorzuheben das BAföG. Wir wissen beide, wie ätzend das BAföG ist. Das ist einfach als Idee vor 50 Jahren gut gestartet und hat sich mittlerweile wirklich schlecht entwickelt und ist nicht mehr so dieses Instrument der Bildungsgerechtigkeit, welches man sich da irgendwie mal drunter vorgestellt hat. Und ich glaube, es kann es jetzt wieder dieses Instrument werden. Wir werden auf der einen Seite einen elternunabhängigen Garantiebetrag haben, in Höhe der Kindergrundsicherung. Und dann kommt dazu diese bedarfsabhängige Komponente, wie wir sie jetzt schon im BAföG kennen, aber diese dann sehr viel besser, indem auf der einen Seite die Freibeträge deutlich erhöht werden, so heißt es im Vertrag, und deutlich macht aber auch schon den Prozentsatz, deutet an. Es wird also keine 5 oder 10%, sondern eher deutlich darüber liegen, sondern eher so Richtung 10-20% gehen, wie die Freibeträge der Eltern quasi erhöht werden. Das sorgt erstmal dafür, dass deutlich mehr Menschen BAföG beziehen werden in Zukunft. Mhm. Und damit auch mehr Menschen aus so der unteren Mittelschicht BAföG erhalten, weil zurzeit ist es einfach so, dass oft eher die Kinder von Selbstständigen, die sich kleinrechnen, BAföG erhalten. Das wollen wir eben verändern. Und auch vor allen Dingen ein großes Problem ist, dass in den letzten Jahren die Anzahl der BAföG-Empfängerinnen immer runtergegangen
gesunken
ist.
Ne?
Und das ist natürlich genau entgegen dem, was wir wollen.
Weil es genügend Leute gibt, die es eigentlich brauchen.
Eben, oder? Genau. Mhm. Und damit schaffen wir also mit dieser Freibetragserhöhung hier eine große Veränderung. Wir wollen Altersgrenzen stark abheben, also auf so ein Niveau unter dem Renteneintritt natürlich, damit halt sozusagen nicht alles über BAföG bezahlt wird, aber dass man eben auch mal mit 30, 40, 50 nochmal eine Veränderung im Leben angehen kann und sich davon ausgehen kann, dass man die Bildung nicht mit 17 nach der Schule oder mit 25 oder wann auch immer nach dem Studium endet, sondern dass es sich halt auch übers Leben weiterentwickeln kann. Wir schaffen Notfallmechanismus, das ist so eine Lehre aus der Pandemie. Wir wollen Teilzeitförderungen ermöglichen, wir wollen Studienfachwechsel ermöglichen, wir wollen die Förderhöchstdauer erhöhen, wir wollen die Bedarfssätze, also insgesamt die Höhe des BAföGs auch nochmal erhöhen. Also da tut sich richtig, richtig was. Wir wollen das digitaler und schneller machen. Wir wollen vor allen Dingen aber auch fürs BAföG werben. Und dann kommt der letzte Punkt nach dieser Präsentation von mir. Aber
nee, ist doch gut zu wissen. Ich glaube, das interessiert halt auch viele.
Und das ist auch etwas, worauf ich so persönlich sehr stolz bin. Das ist, wir haben letztes Jahr, und habe ich ja hier auch drüber berichtet, die Studienstarthilfe in Schleswig-Holstein geschaffen. Und die Studienstarthilfe hilft Kindern, deren Eltern Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialhilfe, Eingliederungshilfe oder wenn die Kinder im Jugendhilfebereich sind, die dürfen oft nicht mehr als 100 Euro im Monat verdienen und 80% wird abgezogen. Und deswegen kann man nicht wirklich Geld ansparen, wenn man ein Studium anfängt. Und ein Studium kostet am Anfang einfach Geld, BAföG ist noch nicht da, ist alles scheiße. Deswegen haben wir letztes Jahr hier die Studienstarthilfe geschaffen, damit Kinder aus Bedarfsgemeinschaften zu Beginn des Studiums 800 Euro Cash bekommen, nichts zurückzahlen müssen. Dieses Programm läuft super an und ist ein voller Erfolg hier in Schleswig-Holstein. Und es ist gelungen, dass wir das auch mit dem Begriff Studienstarthilfe, damit klar ist, an wen es, was es sich hier handelt, in dem Koalitionsvertrag haben. Und
bundesweit
es künftig weit eine bundesweite Studienstarthilfe geben wird. Und da bin ich, sag ich mal, persönlich auch sehr froh drüber. Ich glaube, dass es wirklich gut ist. Und ich muss aber auch echte Transparenz halber sagen, da gab es kein, also das war nicht kontrovers. Also FDP und SPD fanden das eine wirklich gute Sache.
Das ist, glaube ich, auch immer wichtig zu betonen sozusagen, dass manchmal auch einfach eine gute Idee auch angenommen werden kann. Ne? Also dass es dann manchmal an solchen Ideen fehlt, warum sowas dann nicht gemacht wird und dass es deswegen auch extrem cool ist, dass es hier gestartet ist in Schleswig-Holstein mit deiner Idee und jetzt auch im Koalitionsvertrag drin ist. Ich glaube, dass das so ein Punkt ist, den sehr viele Menschen beschäftigt, die anfangen wollen zu studieren und dann aber sich solche Sachen nicht leisten können, wie zum Beispiel sich einen Laptop zu kaufen oder irgendwie du ziehst irgendwo ein und hast irgendwie keine Kohle, um dies oder das zu bezahlen. Also diese ersten Anschaffungskosten, um überhaupt so starten zu können. Und da ist ja so der erste Moment, wo du merkst, dass die Herkunft, die soziale Herkunft, die finanzielle Herkunft und so weiter total entscheidend ist, wie du auch startest, weil fängst du an mit Stress, ich habe keine Kohle, um auch, weiß ich nicht, irgendwie allein schon beim ersten Ausgehen mit den Leuten unterwegs zu sein, habe ich überhaupt eine Wohnung und so weiter, kann ich mir all das leisten und das ist, glaube ich, extrem gut, wenn man da eine Unterstützung hat und ich glaube auch, das ist eins der sehr, sehr coolen Punkte, die du damit reinverhandeln konntest.
Du warst im Bereich gesellschaftliche Vielfalt, Antidiskriminierung. Wie viel lief es da?
Ja.
Und was ist drinne?
Ja. So ein bisschen über die Stimmung und wie das war und so, habe ich, glaube ich, ja schon mal so ein bisschen erzählt oder haben wir schon mal erzählt in den letzten Folgen. Aber was an inhaltlichen Punkten extrem cool ist, ist, ich fange mal an mit dem Gleichstellungsbereich, dass wir als allerersten Punkt diesen Paragraphen 219a ersatzlos streichen werden, also dass das Verbot, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu machen, rauskommt. So, und ihr kennt diese Debatte, bin ich mir sehr sicher, all diejenigen, die zuhören, ist ein ewig langer feministischer Kampf gewesen und ist er nach wie vor. Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh drum, dass alle drei Parteien sich darauf geeinigt haben, dass wir das auch machen wollen. Da merkt man halt auch, wie in der Vergangenheit Union tatsächlich sehr blockierend war an der Stelle. Wir haben übrigens auch mit drinstehen, dass wir eine Kommission gründen werden, bei der es darum gehen wird, wie man auch den Paragraphen 218, also dass sozusagen Schwangerschaftsabbrüche nicht im Strafgesetzbuch aufzufinden sein werden sollen, diskutiert wird. Mhm. Und ich weiß, dass für viele Leute von außen immer klingt vielleicht ein bisschen so, ja okay, da wird eine Kommission gegründet, aber du brauchst halt einfach die Debatte darum, wie kannst du es außerhalb des Strafgesetzbuches diskutieren, was für Alternativen könntest du machen. Ne? Sowas wie zum Beispiel, es gibt das Schwangerschaftskonfliktgesetz, kann man es darin diskutieren, warum ist sowas in einem Strafgesetzbuch? Ja. Das ist ja diese gesellschaftliche Debatte, die seit Jahrzehnten stattfindet. Und da bin ich total gespannt, was da rauskommen wird in dem Bereich. Wir haben so Punkte wie Gewaltschutz, extrem wichtiger Teil in dem Koalitionsvertrag. Heute ist ja auch am Donnerstag der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Ihr werdet vielleicht auch ein bisschen was dazu gehört und gelesen und gesehen haben in den gestern und heute und wann auch immer ihr euch das anhört. Da haben wir halt reingeschrieben, dass wir uns dafür einsetzen werden, dass der Bund mit in die Finanzierung reingeht. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Bundesländer jeweils unterschiedliche Finanzierungskonzepte haben. Alle Frauenhäuser grundsätzlich immer unterfinanziert sind. In diesem Podcast habe ich nicht nur einmal erzählt, wie viel Geld wir hier in Schleswig-Holstein reingesteckt haben für die Sanierung, für mehr Plätze und so weiter in den letzten Jahren in dieser Legislatur. Und wir stehen als Schleswig-Holstein im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern noch gut da. Und hier ist bei weitem nicht alles perfekt. Ne? Und deswegen, weil natürlich diese Frage keine Frage ist von Bundesland zu Bundesland, sondern das alle Frauen betrifft in dieser Republik oder viele Frauen betrifft oder potenziell viele Frauen betreffen kann auch, bin ich total froh, dass wir das da auch mit reingeschrieben haben, dass wir uns um die Regelfinanzierung kümmern werden, mehr Unterstützung. Und einige von euch werden vielleicht mal von der Istanbul-Konvention gehört haben. Da geht es ja auch explizit darum, häusliche Gewalt einzudämmen. So, und die letzte vergangene Bundesregierung hat diese Istanbul-Konvention nur unter Vorbehalt mit ratifiziert in Deutschland.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, und es gibt einen Artikel 59, da geht es eben um Frauen, die asylsuchend sind. So, und da geht es eben darum, in dieser Istanbul-Konvention, dass man eigentlich denen ein eheunabhängiges Aufenthaltsrecht zugestehen kann. Also, dass man denen Möglichkeiten gibt, dass, wenn sie diese Gewalt erfahren, dass sie nicht von dem Status ihres Mannes möglicherweise dann abhängig sind.
Ja.
Das hat die vergangene Regierung nicht hinbekommen, das mit zu ratifizieren. Und wir haben es halt hinbekommen, dass es jetzt vorbehaltslos, also alles davon, auch dieser Punkt, umgesetzt wird in den nächsten Jahren. Und da bin ich so krass froh drum. Das vielleicht einmal grob zu dem gleichstellungspolitischen Bereich. Dann zu dem Antidiskriminierungsbereich oder Antirassismusbereich, der mir natürlich, wisst ihr auch, extrem, extrem, extrem wichtig ist. Wir haben Punkte mit reingeschrieben, wie dass es einen Antirassismusbeauftragten geben wird, einen Antiziganismusbeauftragten gibt, dass wir viele Punkte, die in Form eines Berichts und Kommissionen gegenüber, also Gewalt gegenüber Romnia und Sintesa umgesetzt werden sollen in der nächsten Bundesregierung oder nächsten Legislatur. Wir haben für die schwarze Community, dass wir die UN-Dekade für Menschen, schwarze Menschen afrikanischer Herkunft weiterhin umsetzen werden und haben reingeschrieben, dass es das erste bundesweite Community Center in Deutschland für schwarze Menschen geben wird, dass wir das mit unterstützen werden. Und genauso auch, dass es eine Begabtenförderung geben wird. Ihr kennt bestimmt einige Begabtenförderungen, so evangelische oder von Heinrich-Böll-Stiftung oder von wem auch immer. Und es wird jetzt auch eine für schwarze Menschen in Deutschland geben. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte, schwarze Menschen, BPOCs insgesamt, fallen oft durchs Raster, was solche Begabtenförderungen angeht. Und da bin ich sehr froh drum, dass wir das hinbekommen haben. Wir haben ganz, ganz viele Sachen noch, wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird weiter gestärkt. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt, aber diese Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat die ganze Zeit einen Leiter, der nur stellvertretend sozusagen da ist. Also so übergangsmäßig. Und das ist ja, muss ich euch nicht erzählen, gerade in den letzten Jahren ein extrem wichtiges Thema nochmal geworden. Aber da ist halt nur jemand kommissarisch. Und dieser Leiter wird jetzt vom Deutschen Bundestag gewählt, haben wir reingeschrieben, und wird personell und inhaltlich nochmal, oder personell und auch finanziell gestärkt. Weil viele Menschen sich halt an diese Antidiskriminierungsstelle des Bundes auch wenden, wenn sie Herausforderungen haben. Es gibt noch 35.000 andere Punkte. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das auf jeden Fall Lücken vorweist. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist eben eins, wo du zum Beispiel, wenn du Diskriminierung erfährst, dann wirklich darauf zurückgreifen kannst. Aber da sind teilweise Fristen, die viel zu kurz sind, nur 3 Monate oder sonstiges. Diese Lücken wollen wir schließen und soll reformiert und überarbeitet werden. Im queerpolitischen Bereich ist mir auch nochmal richtig wichtig zu erwähnen, wir werden das Transsexuellengesetz abschaffen, was das für viele, viele Menschen total wichtig ist, und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen. Wir werden einen bundesweiten Aktionsplan echte Vielfalt sozusagen machen für queere Menschen, für die LGBTQI-Szene. Wir werden da ganz viel Geld auch noch mehr reinstecken für diesen politischen Themenbereich. Und vielleicht nochmal ein letzter Punkt bei dem Demokratiebereich, den wir auch mitverhandelt haben. Demokratiefördergesetz wird es geben.
Das ist so wichtig.
Und es ist so wichtig, ihr werdet die Debatte wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wie es in der letzten Bundesregierung blockiert worden ist, das umzusetzen. Das wird auf jeden Fall auf den Weg gebracht werden. Wir werden vorher noch dieses Projekt Demokratie leben, das ja auch viele unterschiedliche Vereine und Projekte unterstützt, weiter fördern, sogar noch erhöhen. Und das wird dann übergehen dann in ein Demokratiefördergesetz. Und das ist total wichtig. Das ist total gut, um gerade all diese zivilgesellschaftlichen Akteure und Akteurinnen, die in der Vergangenheit die maßgebliche Arbeit in diesem Bereich gemacht haben, im Vergleich zur Politik an vielen Stellen, die werden gestützt und unterstützt. Und wir haben ganz viel noch geschrieben zu jüdischem Leben, dass das geschützt werden soll, dass wir viel Unterstützungsarbeit dort in dem Bereich machen werden, zu muslimischem Leben auch und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das alles durchlesen.
Ja.
Dieser Koalitionsvertrag ist online. Ich habe gestern ein paar Slides hochgeladen und dann schrieben Leute, ja, was ist denn aber mit Klimaschutz? Da habe ich gesagt, Leute, das ist halt in diesen Bullet Points nicht wiederzufinden, weil wir andere Themenbereiche verhandelt haben. Aber diese, ich glaube, 177 Seiten könnt ihr euch online durchlesen. Ihr könnt auch mit Steuerung F, also Steuerung Suchfunktion, mal nach Begriffen suchen, die euch wichtig sind. Ein Themenbereich zum Beispiel, den wir auch mit verhandelt haben, war Reproduktionsmedizin, also die Möglichkeit von Kinder kriegen zu können, wenn man selber keine kriegen kann, haben wir auch viele fortschrittliche Punkte mit rein verhandelt. Also schaut es euch wirklich einfach mal an, wenn es Themen gibt, die euch ganz persönlich interessieren, dann schaut da mal rein.
So ist das. Ich habe jetzt auch echt vieles ausgelassen. Ein kleiner Satz noch, wir haben in der Frage von Erwachsenenbildung, da habe ich ja immer mal wieder auch hier drüber gesprochen, Volkshochschulen und so weiter, eine deutliche Verbesserung auch im Bereich Digitalisierung erreicht und, weil du es eben gerade mit dem Demokratiefördergesetz angesprochen hast, auch eine Stärkung der Bundeszentrale für politische Bildung und auch, dass sie in ihrer Unabhängigkeit zu achten ist. Weil das, möchte ich mal sagen, ist in der Vergangenheit nicht immer so passiert, dass die Bundeszentrale für politische Bildung untersteht dem Innenministerium. Und ein Seehofer und seine Leute haben da durchaus immer mal mitsprechen wollen, gerade auch wenn es um Podienbesetzung und so weiter ging. Und was ich unvorstellbar finde. Also ich kann nur sagen, in Schleswig-Holstein gibt es das nicht. Hier gibt es absolut keine Verfügungen, sondern da wird das sehr unabhängig gearbeitet. Also guckt euch diesen Koalitionsvertrag an, sucht euch die Themen raus, die euch besonders interessieren.
Genau. So Leute, dann kommen wir jetzt, ihr wisst ja immer, die Folge in der Landtagswoche ist immer etwas kürzer. Wir haben gleich nämlich auch Vorbereitungssitzungen, kurzes, wie nennen wir das immer? Kick-off.
Ja, ne? Kick-off. Immer
das Kick-off.
Klingt so wahnsinnig elanreich, ist es auch.
Genau, wir kicken dann immer oft, bevor wir in die Sitzung reingehen. Und jetzt kommen wir deswegen auch zu den 5 schnellen Fragen.
Ja.
Lasse. Activity oder Tabu?
Wow, habe ich beides, glaube ich, noch nie gespielt. Activity, da muss man sich bewegen und so Pantomime machen, ne?
Ich weiß ehrlich gesagt,
wenn das so ist, dann liegt mir das natürlich und deswegen würde ich sagen Activity.
Ich muss auch gerade sagen, ich weiß gar nicht.
Tabu habe ich schon mal gespielt.
Man kennt dieses Gesicht da vorne drauf.
Ja, genau.
Ne?
Und
aber ich weiß gerade,
du darfst so bestimmte Worte nicht sagen, musst einen Begriff beschreiben. Komm, next. Wir relaten da beide nicht.
Ich würde jetzt einfach intuitiv Tabu sagen.
Ja, ne?
Ich weiß das nicht so richtig.
Ja, hast recht. Ich bin auch nicht so ein Activity-Mensch.
Zweite Frage. Stadt, Land, Fluss mit den Buchstaben X und Y oder ohne?
Mit, weil ich darauf meine Antwort hatte. Ich glaube, ich komme heute nicht mehr auf die.
Du weißt aber schon, Stadt, Land, Fluss mehrere Kategorien.
Ja, genau. Ich hatte mal sozusagen, ich wusste mal für alle
Kategorien.
Dinger durch, genau. So wie ein Fluss mit B kommt man auch nicht sofort drauf und dann habe ich irgendwann mal so rausgesucht, Blauer Nil. Es gibt einen Fluss, der heißt Blauer Nil.
Also mein Mann macht das immer so bei Stadt, Land, Fluss, dass er sich Dinge ausdenkt, also Flüsse ausdenkt.
Ja.
Und dann googelt man es im Hintergrund. Und manchmal stimmt es dann halt auch.
Das macht mich so sauer. Gemein, ja.
Ja. Aber bei Stadt, Land, Fluss finde ich eigentlich die viel relevantere Frage als X oder Y. Aber also ohne
welche
jetzt
Kategorien kommen dazu?
Genau, welche Kategorien gehen und welche nicht. Und was mich immer richtig sauer macht, ist bei Land, liebe Grüße an Anso an der Stelle, England.
Ja.
Aber das diskutieren wir an anderer Stelle.
Aber ich finde, die Kategorien, die dazukommen, sind Name, Tier, Beruf, ganz klassisch.
Ja.
Wo ich extrem overperforme, was nicht jeder weiß, ist bei den Marken.
Marken?
Ja, so okay. Klamottenmarken und so okay, weiter. Ja, cool. Da bin ich sehr gut drin. Warum gut. auch immer.
Songs wäre eigentlich auch eine gute Kategorie.
Ja, nee, da wäre ich schlecht drin.
Da wäre ich sehr gut drin. Würdest du lieber 100 Jahre alt werden wollen oder 20 Millionen Euro erhalten und dafür nicht wissen, wie alt du wirst?
Ja, locker 20 Millionen.
20 Millionen, gib mir die 20 Millionen. Easy. Was für eine Frage. Wenn du einen Werbespot drehen könntest, wovon würde er handeln?
Von 20 Millionen, nee, vorher würde ich ihn für 20 Millionen machen. Ein Werbespot, ja, hallo, wir drehen die ganze Zeit Werbespots für uns selber und mein Werbespot würde von mir handeln. Ich bin Politiker und muss mich da irgendwie nach vorne stellen. Ich glaube, ansonsten mache ich mir nochmal ganz schnell Gedanken, während du das beantwortest. Vielleicht fällt mir noch
Werbespot für etwas drehen würde. Also, ein Werbespot für ein Parfüm oder so.
Ich finde Werbung für Parfüm richtig blöd.
Weil hast du das, kennst du, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber ja. Kennst du zum Beispiel die Werbung von Billie Eilish und ihrem neuen Parfüm?
Nee, aber worauf ich hinaus wollte, war das.
Okay.
Du kannst ja immer nur ein Lebensgefühl vermitteln, weil du niemals einen Duft vermitteln kannst.
Ja, aber du kannst auch keinen Geschmack vermitteln.
Natürlich
wenn du
kann ich einen Geschmack vermitteln.
Ja, wenn du Kaffee...
Ja, aber das Parfüm, das riecht nach Vanille. Sondern das Parfüm sagt, hey, ich habe ein geiles Auto. Also das ist ja Parfümwerbung.
Ich finde, dass das, was du sagst, schlichtweg nicht stimmt. Und das ist eine sehr kontroverse Folge, finde okay. ich. Weil du kannst halt auch Schokolade nicht schmecken ja, oder sowas, wenn du
siehst. Meld dich bei meinen Anwälten.
Also ich finde Parfümwerbung völlig in Ordnung. Im Zweifel muss man eh alles probieren. Und ich habe herausgefunden, wenn du einen Werbespot machen würdest, würde es um dich gehen als Person.
Ja, genau.
Gut, letzte Frage. Was hast du als letztes zum ersten Mal gemacht? Das geht euch gar nichts an. Was hast du als letztes zum ersten Mal gemacht? Unsere Leute wollen
ja, sagen. Also ich habe das in der Folge hier ja mal erzählt. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen oder vielleicht auch ein, zwei, drei Monate her. Drei Monate vielleicht. Autofahren. Als ich auf diesem Verkehrsübungsplatz
Ach so, nee,
war.
Okay.
Da bin ich das erste Mal tatsächlich Auto gefahren, was ich richtig absurd finde, weil ich vorher noch nie auch mal so mit Freunden auf dem Parkplatz rumgefahren bin. Mhm. Habe ich aber einfach nie gemacht. Ich glaube, das ist das, was mir zumindest spontan direkt einfällt, was ich das erste Mal gemacht habe. Aber ich glaube, es gab da noch Dinge dazwischen. Weißt du was spontan?
Ich ist überhaupt nichts. Ehrlich gewesen.
Wow.
Ich habe keine Ahnung, to be honest. Ich weiß nicht, was als letztes zum ersten Mal gemacht.
We will see.
Ich weiß es nicht, aber ich nehme das gerne mit für die nächste Woche und denke da wirklich ernsthaft nochmal drüber nach. Weil mir fällt nichts ein, to be honest, was ich das letzte Mal zum ersten Mal gemacht habe. Es gibt so viele Sachen. Die man wahrscheinlich zum ersten Mal
ja,
macht, aber man speichert
Hobby.
Sie. Hobby? Oh nee, die Kategorie Hobbys haben wir jetzt einfach mal durchbearbeitet. Ich habe schlichtweg keine und es ist jetzt einfach so.
Okay,
was hast du mitgenommen aus der letzten Woche?
Ich würde sagen, dass ich manchmal nicht gut darin, also lag auch daran, dass ich viel zu tun hatte, aber nicht gut darin bin, ein paar Sachen vorzubereiten, die erwartbar irgendwann kommen. Wie zum Beispiel, dass dieser Koalitionsvertrag veröffentlicht wird. Ich musste meiner, aber auch eingestehen, ich wusste nicht, dass der gestern veröffentlicht wird. Ich habe das gestern Morgen erfahren wie alle anderen. deswegen hatte ich auch nicht so eine geilen Sharepics, wie du sie hast und veröffentlicht. Und das hätte ich ja auch mal vorbereiten können. Ich kannte die Inhalte, ja. Ich habe verhandelt. Habe ich aber nicht. Und das muss ich besser machen. Und ich habe sogar während der Koalitionsverhandlungen immer mal wieder Sachen gefilmt. Und die hätte ich natürlich jetzt auch mal langsam zusammenschneiden können. Mal gucken, ob ich das am Wochenende mache. Weil natürlich alles vertraulich war. Aber ich habe trotzdem ein kleines Videotagebuch geführt.
Ja, ist super, dann mach
das. Vielleicht schneide ich das mal. Und vielleicht kommt das aber auch nie. Wir werden es sehen.
Wir werden es nicht sehen. Ja, was habe ich aus der letzten Woche mitgenommen. Ja, dass Vorbereitung natürlich alles ist. So, in diesem Sinne, Lasse, wünsche ich dir eine schöne Plenarwoche, eine schöne Restwoche und wir sehen uns gleich wieder in 3 Minuten in unserem Kickoff.
Ja.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, lasst euch impfen, falls ihr noch nicht geimpft seid oder boostern. Bis dahin.
Tschüss.